Diesmal im Safe Game. Der Sandland-Anime lässt die Herzen von Dragon Ball-Fans höher schlagen.
René bohrt sich durch die Vollversion von Peppergrinder.
Und Doma hat Dragon's Dogma 2 fast durchgespielt.
Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spieleerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelburg Safe Game.
Moin Moin und April April zu einer neuen Episode von Pixelburg Safe Game am 5. April. Mein Name ist Dome und wie immer an meiner Seite sitzt mein guter Freund, Weggefährte und Ostereiersucher René Deutschmann.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich sag mal, ja, was war da denn los? Bei 9 Millionen Followern machen wir, also sind wir wieder zurück und erstmal einen Boxkampf.
Ja,
was ich kann war leider los, nicht nachmachen.
Aber meine Damen und Herren, man weiß
ja,
es nicht.
Meine Damen und Herren.
Bo, ja.
Ja, ja, war doch Thema, ne?
Zurück
im Social. Ja, aber hast du verstanden, wie?
Das an Ostern. Naja, mittlerweile schon. Es gibt ja ein zweites Video. Hast du das noch gar nicht gesehen?
Ich habe nur gesehen, dass er hat drei Sachen bei Insta online gehabt, als ich raufgeguckt habe. Und eins war mit Elton und das zweite, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
Ja, war auch mit Elton.
Ach so.
War im Grunde noch mal fast das Gleiche. Nur, dass am Ende hat man ihn gesehen, sehr fett. Also
das Bild
wahrscheinlich
hab ich gesehen davon.
Fettsuit, würde ich mal schätzen.
Ja, ja.
Und mit irgendeiner Cap, mit einer guten Abkürzung drauf. Und er kommt zurück. Stefan Raab kommt zurück für einen dritten Kampf gegen Regina Halmich.
Aber warum? Also
weiß ich nicht. Das ist so komplett random.
Ich habe mich wirklich gefreut, wenn er jetzt irgendwie neues Format hat oder muss man nicht mal ein neues Format im Fernsehen sein, sondern irgendwas irgendwie, also ich habe auch keinen Bock auf Social Content permanent, aber ja, wenn er halt ein Online-Format hat.
Twitch-Streamer, das wär's doch.
Ja, sowas, meinetwegen, so wie Kaya Jana, weißt du? Wenn da irgendwas Lustiges bei rumkommt, ist doch cool. Aber also ich habe ja wirklich gedacht, dass, weil TV Total ja jetzt mit Puffpuff einigermaßen läuft, dass sich Raab jetzt irgendwie wieder vorstellen kann, irgendwas in die Richtung zu machen. Aber ich finde es auch okay, wenn er halt nicht, er wird halt nicht die gleiche Energie wie früher haben, so, weil er halt auch einfach jetzt schon älter ist und das alles halt schon einmal erlebt hat. Aber diese Ansage mit, wenn ich 9 Millionen Follower habe oder so, da habe ich mir so gedacht, okay, hat er jetzt nicht geschafft, dann ist es auch eigentlich vorbei jetzt. Also dann, oder kommst du jetzt doch zurück oder so. Weil irgendwie nur so ein Boxkampf ist dann irgendwie ein bisschen underwhelming, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch komplett random. Also erst jahrelang nichts, dann kommt so eine krude Ankündigung mit den Followern da, dann schafft er das nicht. Als ich zuletzt geguckt habe, hat er 2,8 Millionen gehabt.
Ja, 2,8
ist auch nicht schlecht.
Ja, ja, klar.
Und jetzt komme zurück und mache einen Boxkampf gegen Regina Halmich. Also ich meine, der Mann ist, was weiß ich, wie alt, irgendwie in seinen Mid-End-50ern wahrscheinlich.
Ja, glaube auch.
Und die Regina Halmich ist also auch nicht mehr die Allerjüngste. Und das ist alles schon so unfassbar lange her. Und er hat da zweimal gegen sie gekämpft, ich glaube 2001 und 2007. Und wie lange ist das bitte her? Wir haben 2024.
Ja.
Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht.
Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er halt jetzt, also ne, er ist ja halt, ja, 57 habe ich jetzt rausgefunden. Und es ist ja dann irgendwann bei Promis so ein Ding, okay, wer lässt sich wirklich einfach nur gehen und wer bleibt einigermaßen fit? Also die machen sich auch gegenseitig so ein bisschen lustig untereinander. So, ach, der, keine Ahnung, wer, kennen keine Promis. Der ist ja voll, der hängt doch nur durch, der genießt jetzt sein Leben, der macht nichts. Aber wenn dann so fast 60-Jähriger kommt, der nochmal richtig boxen kann, so, dann kann das natürlich was fürs Ego sein. Das kann ich mir auch vorstellen. Dass er einfach nochmal zeigen will, ich bin nicht einfach nur hier, häng nicht nur rum und bin fett, sondern ich trainiere auch und kann das auch zeigen.
Ja,
keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also wenn, dann wäre es auf jeden Fall die krasseste, die zweitkrasseste Auferstehung an Ostern.
ja,
weiß ich nicht. Wird man sehen. Irgendwie, ich glaube, im September oder so geht's los. Kannst jetzt loslaufen, auf die Event-Tim dir Tickets kaufen irgendwie.
Na gut, also, okay, dann naja. Schade. Aber ich gucke immer noch super gerne die alten Clips von ihm. Also ja, immer, wenn ich bei YouTube in so ein Loch falle, finde ich gut.
Wie war denn Ostern ansonsten so bei dir? Hast du was erlebt? Hast du eine schöne Zeit verbracht?
Ja, ich war, war bei meinen Eltern, bei meinem Vater. Meine Stiefmutter hat, ich glaube, 33 Eier bemalt. Die, da wollten sie, dass wir die dann halt immer schön essen zum Frühstück und so. Mhm. Und waren auch ganz lecker, aber ist jetzt, ich bin jetzt nicht so der übelste Eier-Fan.
Bei so bemalten Eiern, ne, da habe ich immer Angst, also das ist wahrscheinlich Lebensmittelfarbe, ne? Aber dann kommt ja immer auch so ein bisschen Farbe ans Ei.
Ja, irgendwie. Voll nervig.
Ne? Also sieht auch eklig aus. Ja, ich finde das irgendwie nicht so geil.
Ja, es sieht immer weird aus. Und ich weiß gar nicht, bei diesen Eiern, die man im Supermarkt kaufen kann, da gibt es ja auch schon gekochte Eier mit Farbe drauf. Ist das da auch so? Oder haben die irgendwie eine bessere Technik?
Ich würde sowas ja nie kaufen.
Ja, aber egal. Also ich bin ja auch einfach raus aus diesem ganzen... Also klar, hätte ich ein Kind, dann würde ich die Tradition wahrscheinlich weitergeben. So, guck mal, das, ne, weil es lustig ist, weil es Spaß macht, weil alle das machen. Aber jetzt...
Ich habe auch positive Kindheitserinnerungen an Ostern. Ja, also ich habe als Kind gerne Ostern gefeiert, Eier gesucht, kleine Geschenke bekommen.
Ja, schon. Aber jetzt so für mich als hier... wie nennt man uns heutzutage doch mit Dink? Double Income What? No Kids. Dink. Also,
okay.
Ne? Wir beide, also Double Income, No Kids, ist halt so.
Ah. Ja, ne? ja, okay, verstehe.
Und irgendwie habe ich da gar kein Interesse, jetzt Ostern auf eine besondere Art und Weise zu feiern, sondern ich will eigentlich nur so meine Ruhe haben und ein schönen Kaffee trinken und so. Aber wir sind viel wandern gewesen, meine Freundin und ich, in Leiferde. Sie war sogar im Viehmoor und ist da richtig im Naturschutzgebiet unterwegs gewesen mit Gustav. Krass. Und ich habe natürlich schön von 3 Autos die Reifen gewechselt mit meinem Vater. Nice. Das war fucking anstrengend. Aber zum Glück war mein Cousin noch dabei, der hat dann die Felgen geputzt. Aber ja, man sagt ja von O bis O, ne? Ostern bis Oktober und von Oktober bis Ostern. So ist es.
Ja.
Und
ich habe auch schon Termin gemacht. Aber,
ja, sehr gut.
Die Werkstatt muss ich mal zurückmelden.
So. Ich werde ja wahrscheinlich ab Oktober ein anderes Auto fahren, als ich jetzt fahre. Und da werde ich das, glaube ich, auch machen lassen. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. So beim kleinen Up ist das auch noch spaßig, weißt du? Da hast du irgendwie 4 Schrauben, die du da rausdrehen musst. Die Reifen kannst du einigermaßen gut anheben. Kannst sie auch gut mit dem Gegengewicht irgendwie ranpressen. Aber bei dem größeren Auto, da waren jetzt auch 5 Schrauben und so und dann musst du nur ein bisschen verrutschen und du triffst nicht richtig und wenn du dann das Gewinde zerfickst und so, ist schon anstrengend. Also macht auch Spaß.
Ja, ich bin auch irgendwann dazu übergegangen, das machen zu lassen. So, früher habe ich das auch noch selber gemacht, dann auch immer, wie bei dir, bei Papa auf dem Hof quasi, weil da war eben
die
auch
bestehen auch drauf,
Platz.
Die Eltern.
So. Ja, und da konnte ich dann auch die Räder lagern, aber als ich dann irgendwann ausgezogen bin, dann jetzt lagere ich die halt beim Autohaus und dann
das ist aber auch so, weil die Reifen halt immer bei meinem Daddy sind. Ist halt so, wenn ich dann vorbeikomme, ist irgendwie scheiße, jetzt die erstmal mitzunehmen irgendwohin. Aber das werde ich mir bei dem neuen Wagen dann mal gönnen, glaube ich. Und ja, das dauert noch ein bisschen, bis der. Erstmal will ich einen Garagenstellplatz haben hier in Hamburg, bevor ich den nach Hamburg hole.
Das hätte ich auch gern.
Es ist echt verrückt. Mein Vater sendet mir schon die ganze Zeit irgendwelche Garagenstellplätze 500 Meter, 1000 Meter entfernt. Aber ich will nicht jedes Mal noch irgendwie einen Fußweg hinlegen, wenn ich irgendwie nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme oder so. Und dann, ach geil, schöner Garagenstellplatz. Und jetzt noch erstmal irgendwie eine Viertelstunde laufen, bis ich zu Hause bin. Oder mit dem Einkauf oder so, weißt du. Ist doch kacke. Naja.
Das stimmt, das ist
doofes
schon
Thema.
Das ist der nervige Teil einer Mietwohnung in einer Großstadt mit den Parkflächen.
Aber das war mein Ostern. Wie war denn dein Ostern?
Das war dein Ostern. Ja, mein Ostern war auch so, wie du es beschrieben hast. Im Grunde, lass mich alle in Ruhe. Ich will entspannt Zeit verbringen mit meiner Freundin, irgendwie ein paar Leckereien essen und zocken und ein bisschen spazieren gehen. So, so war auch tatsächlich mein Ostern. Ich hatte ja auch die ganze letzte Woche frei und habe da wirklich die Zeit genutzt, um ein bisschen zu zocken.
Ja, geil.
Wir haben ja letzte Woche schon mit Hiller über Dragon's Dogma gesprochen. Mittlerweile habe ich nochmal 12 Stunden weitergespielt, glaube ich, und habe es da jetzt fast durch. Da werde ich nachher auch noch was zu erzählen. Ja, und ansonsten Ostern, ne? Wie gesagt, ein bisschen Sonne genossen, wenn sie denn geschienen hat, ein bisschen Fußball geguckt. Der glorreiche VfL Wolfsburg hat endlich mal wieder gewonnen unter dem neuen Trainer.
Ich habe auch Fußball geguckt.
Gegen Bremen.
Ich habe auch Fußball
geguckt. Stimmt, du hast auch Fußball geguckt, ne?
Aber ja. Ich war, also mein Cousin war ja da und der ist ja Fußball-Heini so und der, sein Lieblingsverein ist ja Hamburg. Aber ich glaube, entweder haben sie schon gespielt oder sie haben zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir zu Hause waren und Fernsehen gucken wollten, haben sie nicht mehr gespielt. Und dann habe ich, glaube ich, Nürnberg gegen Hertha. Ne? Hertha war das.
Ja.
Hertha ist in der zweiten.
Ist ein Zweitligaspiel, ne?
Ja, genau. Ja, aber es war tatsächlich echt spannend. Also es hat mir gefallen, das zu gucken so. Und also es war wirklich auch ein Hin und Her. Und nebenbei haben wir ein bisschen Lego gebaut. Also war irgendwie ganz cool. So Lego und Fußball gucken macht schon Spaß.
Ja, sehr cool.
Ja.
Ja, und hast du auch ein bisschen was gespielt? Hast du die Switch dabei gehabt bei ja. der Idee zu Ostern?
Aber ich war so kaputt, dass abends, wenn ich sie im Bett ausgepackt habe, ich irgendwie zwei Level angefangen habe oder so und dann aber weggeknickt bin. Also ich musste die dann schon zur Seite legen wieder. Ich habe da nicht viel gerissen. Aber ich habe zumindest ein bisschen Pepper Grinder gespielt. Das ist ja jetzt komplett raus, neu, frisch. Devolver Digital released. Und da hatte ich ja sowieso die ganze Zeit der Gamescom, ne? Seit vor der Gamescom schon Bock drauf. Und ja, genau. Jetzt kann ich es auch einigermaßen genießen. Ist ein bisschen zu schwer, aber trotzdem finde ich das, also was heißt zu schwer? Man muss sich halt reinfuchsen und ich glaube, das ist so ein Spiel, wo man halt sich jedes Level wirklich einzeln vornehmen muss und ich bin jetzt auch schon bei 40% oder so, obwohl ich gar nicht so viel gespielt habe. Das heißt, es ist auch nicht so ein super langes Spiel, deswegen sind die einzelnen Level bestimmt noch ein bisschen knackiger. Weiß ich, wo wir direkt drüber reden?
Bitte. Ich bin jetzt gerade ganz gespannt, weil du meinst, es ist zu schwer irgendwie. Du hast es ja schon öfter jetzt gespielt und wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert, ne, auf der Gamescom, dann hast du die Demo gespielt. Da hast du jetzt, glaube ich, nie groß davon geredet, dass es zu schwer wäre oder so, sondern eher, dass es kreatives Level-Design hat und so.
Ja, genau. Das hat es auch kontinuierlich. Also es kommt in jedem Level auch immer irgendwie was Neues dazu. Kurz zur Prämisse von Pepper Grinder. Wir spielen Pepper, die Protagonistin. Und am Anfang, ich weiß gar nicht genau, was da passiert. Da ist dann so eine böse Variante oder so ein weiblicher Bösewicht, der Dinge kaputt macht. Ist nur eine ganz kurze Sequenz. Ich bin mir gerade nicht sicher, was da genau passiert. Auf jeden Fall wollen wir diesen weiblichen Bösewicht, ne, kaputt machen, auf die Nase hauen und reisen dann quasi hinterher. Und dafür benutzen wir einen Drill. Also keinen Grinder, sondern einen Drill, ein Bohrer. Und mit dem können wir uns durch Sand, durch Eis, durch Wasser, durch die unterschiedlichsten Elemente oder Materialien bohren. Und das ist dann kombiniert mit noch so ein paar Special Features oder Special Manöver, die man so kann. Zum Beispiel kurz bevor man ähnlich wie so ein Delfin, der aus dem Wasser wieder auftaucht. Kurz bevor man quasi aus so einem Stück Sand, durch das man sich gerade bohrt, auftaucht, kann man zum Beispiel A oder B drücken und dann gibt es noch so einen extra Boost und dann fliegt man ein bisschen weiter und so. Und so kann man dann ziemlich cool kombinieren von einem Sandhucken in den nächsten oder so. Und
sieht auch spaßig aus.
Auf jeden Fall. Also das macht auch generell Spaß. Die Steuerung, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, ist halt ein bisschen schwammig, weil man eben so, ne, durch von diesem Bohrer auch gezogen wird und man kann jetzt nicht einfach stoppen, sondern man muss dann in der Bewegung sein. Und das ist dann schon so eine kleine Herausforderung, auch quasi das normale Movement. Aber man kann Pepper auch ganz normal steuern und ein bisschen so Jump'n'Run-Passagen machen. Also die kann dann nicht viel, aber einfach mal so eine kleine Passage, wo man richtig getimed springen muss, das gibt es dann auch hin und wieder. Und genau mit dem Grinder, mit diesem Drill kann man halt auch Gegner kaputt machen und angreifen. Da kommen dann so kleine grüne Viecher, so Gnome irgendwie, die so ein Einhorn Horn haben auf dem Kopf. Und die wollen einen dann irgendwie an den Kragen, teilweise haben sie auch Messer in der Hand. Also das Kochviech hat halt so ein riesen Kochmesser in der Hand. Oder es gibt auch welche, die so mit diesen komischen Apparaturen, die so Single-Helikopter sind, quasi so wie so ein Backpack, aber oben ist halt so ein Helikopter-Ding dran. Die sind dann mal in der Luft und schießen.
Propellermütze oder was?
Ja, sowas, nur eben, ne? So ein Ding, wo sie halt drin sitzen.
Oder hier Carlson vom Dach.
Ja, sowas. Und die muss man dann halt teilweise auch mal vom Himmel holen oder so. Und ja, nachdem so ein Level geschafft ist, dann hilft man halt so eine Piratenflagge quasi. Und dann sagt man, okay, dieses Gebiet haben wir quasi wieder befreit. Und ja, am Ende jeder Welt, also ich sag dazu jetzt mal Welt, und jede Welt hat so, sagen wir mal, 4, 5 Level. Am Ende jeder Welt kommt halt ein Bosskampf und da ist es dann, ja, ähnlich wie bei vielen Jump'n'Run-Bosskämpfen, dass es halt eine bestimmte Mechanik gibt, die man da nutzen muss, um den Bosskampf irgendwie zu schaffen. Und das ist dann in der ersten Welt so ein Käfer, der den man nur von unten angreifen kann. Also seine Schale ist quasi zu hart, aber man kann ihn eben nur von unten angreifen und teilweise geht er halt eben auch an die Decke und dann nutzt man eben den Sand, der quasi an der Decke mithängt und kann da, sich dann da so durchbohren und ihm dann Schaden zufügen. Und das ist alles ziemlich cool. Ich finde es ein bisschen schwer, weil ich halt wirklich an manchen Leveln, ich bin jetzt in der dritten oder vierten Welt, also in der Eiswelt, da gibt es wirklich viele Passagen, wo Timing super wichtig ist. Und ich finde halt, dass sie die Buttonbelegung ein bisschen komisch gemacht haben. Also manchmal würde ich gerne, also man benutzt den Drill zum Beispiel auf R, also ich spiele es auf der Switch, auf R, ZR ist es dann, glaube ich, ne, der hintere. Und dann gibt es noch so einen Haken, mit dem man sich halt so an Kletterer immer in die Berge hauen, diese komischen, also jetzt nicht den Karabiner, sondern das Gegenstück dazu, weißt du? Also man haut dann halt so einen Ring in die Wand und da kann man sich dann halt dran festhalten und dann auch so rotieren, also so im Looping quasi die ganze Zeit, bis man dann wieder sagt, so jetzt lasse ich los. Und das Loslassen macht man dann auch wieder mit dem gleichen Button wie der Drill, aber vielleicht will man den in dem Moment vielleicht gar nicht wieder aktivieren. Und dann passieren ganz oft passiert so ein Hin- und Herwechsel zwischen, hier muss ich jetzt den Drill benutzen und sofort danach, aber mein Haken benutzen, um da irgendwie reinzukommen und sofort danach wieder will man in so eine Kanone rein, die man aber nur betätigen kann, wenn man auch den Drill dabei laufen lässt. Und der schießt einen aber, wenn man dann nochmal auf den Drill-Button drückt, schießt er den in die nächste Kanone. Aber bevor man da reinkommt, muss man auch wieder den Drill-Button aktivieren, weil sonst fliegt man daneben, weil die funktioniert nur, während der Drill-Button läuft. Also es sind halt so Sachen, das ist so ein bisschen Mindfuck, wo es ein bisschen wehtut die ganze Zeit. Und ganz oft habe ich dann halt so Level geschafft, nicht mit dem Gefühl, wow, ich kann es jetzt richtig, sondern puh, Glück gehabt, dass ich in dem Moment doch noch den richtigen Knopf gefunden habe. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das halt nicht so super flutscht wie bei einem Olli-Olli oder so, wo man ja irgendwann wirklich einfach diese schon auch etwas komplexere oder Timing-intensive Steuerung, die einen am Anfang auch abfuckt, die hat man halt bei Olli-Olli irgendwann drin. Und hier habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass sich da so ein kluger Lerneffekt einstellt. Kann aber natürlich auch sein, weil das Spiel relativ kurz ist und diese neuen Fähigkeiten dann sehr schnell eingeführt werden. Nichtsdestotrotz, bisher jedes Level immer mit kreativen Ideen, seien es kreative Gegner, kreative Levelpassagen, kreatives Endboss-Design oder auch was man eben als Medium hat, durch das man da drillt. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Und auch in jeder Welt gibt es so einen kleinen Shop, wo man sich dann irgendwie zum einen so einen Schlüssel kaufen kann, um dann so ein Hidden Level freizuspielen und gleichzeitig aber auch so kleine Stickerchen. So, ich liebe sowas ja, wenn man was sammeln kann. Und man kann sich halt auch in jeder Welt so sein eigenes Outfit ein bisschen anpassen, indem man neue Klamotten, neue Haare und einen neuen Umhang oder so besorgt. Und da hat man irgendwie auch so das Gefühl, ah, okay, die ganzen Punkte, die ich hier im Level so einsammel, das lohnt sich auch, weil die kann ich dann da wieder ganz gut ausgeben. Und ja, so viel zu Pepper Grinder. Hast du da eine Frage zu?
Nee, eigentlich nicht, aber deine Ausführung, was den Schwierigkeitsgrad angeht mit diesen verschiedenen Systemen, die so aufeinander stecken und dann irgendwann ein bisschen viel werden, das hat mich so ein bisschen an meine Erfahrung mit Doom Eternal erinnert, dass es irgendwie relativ schnell relativ viel wird und man irgendwie sehr viel auf dem Schirm haben muss. Ja. Aber wahrscheinlich gilt für beide Spiele, je länger man es spielt und je mehr man die einzelnen Mechaniken verinnerlicht, desto besser flutscht es dann irgendwann.
Ich werde es auf jeden Fall auch durchspielen. So. Also es ist jetzt wirklich nicht so lang und da ist jetzt schon so ein bisschen mein... Also ich will einfach alles sehen. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt das Gameplay so unfassbar krass finde, dass ich davon nicht genug bekomme, sondern ich will halt schon gerne jedes Level einmal sehen und jeden Endboss einmal sehen. Das macht mir irgendwie daran Spaß, weil so die Endbosskämpfe, da habe ich auch kein Problem, 20 Mal zu sterben, bis ich die dann hinkriege. Aber in den normalen Leveln, da ist es manchmal teilweise so, dass ich wirklich denke, oh, hier hätte, also mit einer anderen Tastenbelegung oder wenn die Mechanik nicht so hart wäre, dass man wirklich genau so passig alles drücken muss. Einfach nur so ein bisschen so ein, so wie bei Halo das Auto-Aim. So ein paar Kleinigkeiten, die einen noch so das Leben ein bisschen leichter machen, dann würde das, glaube ich, auch noch ein bisschen geiler flutschen, so. Ja.
Ja, vielleicht ist das wie, wie früher bei den alten Games so, irgendwie so Nintendo und früher, die quasi aus der Arcade kamen, nach dem Motto, wenn es leicht wäre, wäre es zu schnell vorbei. Deswegen machen wir es einfach super hart, dass man richtig lange dran spielen muss an so einem Spiel.
Und dass man ordentlich seine 5-Cent-Coins da reinhauen muss.
Genau. Ja, apropos, wie teuer war es eigentlich?
Oh, 15 Euro? Also das ist wirklich sehr günstig dafür, was man für das, was man bekommt. Also das ist auf jeden Fall, das hätte ich locker für 30 angeboten. So.
Okay.
Aber 15 Euro ist super fair, wird bestimmt auch mal in einem Steam Sale für 7, 8 Euro zu haben sein. Also wenn, wenn man da mal irgendwie einen Nachmittag auf ein gutes Plattforming, einfach ein Jump'n'Run mit einer zusätzlichen Idee irgendwie da Bock drauf hat, dann auf jeden Fall zuschlagen. Also wenn einem der Look noch anspricht und so, ja.
Ja, geil. Ja, auf jeden Fall zuschlagen, sage ich auch bei Dragon's Dogma 2. Da haben wir ja letzte Woche schon... Bitte, ja. Frau Halmich, auf jeden Fall zuschlagen. haben wir letzte Woche mit Dennis Hila schon ausführlich drüber gesprochen zu unseren Ersteindrücken. Vielen Dank dafür nochmal hier an dieser Stelle an Dennis. Mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, habe ich seitdem nochmal ungefähr genauso lange weitergespielt, wie ich letzte Woche schon gespielt hatte. Habe jetzt so circa 24 Stunden auf der Uhr und habe auch den Abspann gesehen und sogar schon zwei Abspänne gesehen, aber trotzdem habe ich es noch nicht ganz durch, denn ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber Dragon's Dogma ist wieder mal ein Spiel, was mehrere Enden hat, was man ja auch von, meine ich, anderem Spiel kennt, zum Beispiel eigentlich alle FromSoft-Spiele, so Demon's Souls, Dark Souls, bla, da gibt es ja immer irgendwie das gute Ende, das böse Ende, das wahre Ende. Entweder da gehst du weg oder du greifst zu oder aus dem auf den Kopf oder machst da. Ne? Und je nachdem, was du machst, geht das Spiel irgendwie anders aus. So ein bisschen so ist es auch bei Dragon's Dogma 2. Und das True Ending, wo es dann wohl auch noch mal ein bisschen weitergeht und wo man danach dann auch ins Endgame kommt, das habe ich noch nicht. Da bin ich gerade noch dran, das jetzt nochmal zu machen. Ich war schon einmal kurz davor, es zu schaffen, aber habe an eine Sache nicht gedacht und jetzt muss ich es nochmal versuchen und deswegen.
Aber wenn du jetzt schon zwei Endings gesehen hast, musst du immer wieder zu einem alten Speicherstand zurück, um von da an das richtige Ending anzustreben oder kannst du jetzt einfach bestimmte Quests noch abschließen und dann ändert sich irgendwas und du kriegst nochmal einen Abspann?
Nee, ich musste schon quasi zum letzten Speicherpunkt zurückkehren vorm Endkampf, wenn du so willst, und den dann nochmal machen. Okay. Und ab da teilt es sich dann auf, je nachdem, was man halt macht.
Ah, okay. Findest du das gut? Ist das was, wo du jetzt sagst, oh ja, das motiviert mich, oder hättest du lieber von Anfang an einfach das True-Ending gehabt und dann Endgame?
Also generell bin ich eigentlich ein Fan von sowas, wenn man am Ende irgendwie die Wahl hat, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt dies oder jenes? Oder also finde ich irgendwie bei Dark Souls und Demon's Souls finde ich es immer ganz charmant. Okay, entweder du nimmst hier das Schwert und wirst der König oder du gehst einfach weg und sagst fuck it oder du haust der Alten irgendwie auf den Kopf und dann also auch irgendwie was. Keine Ahnung, also so Kleinigkeiten, wo du da halt so ein bisschen einfach dem Ganzen noch so eine persönliche Note irgendwie beim Ende geben kannst. Auch bei Dark Souls kannst du entweder jetzt hier das Feuer nehmen und dann verbrennst du und alles verbrennt und es ist ein neues Zeitalter der Flammen oder was. Oder du kannst weggehen und bist dann der neue dunkle Oberherrscher, Babo, irgendwie so. Das sind ja nur Spielereien am Ende, ne? Irgendwie, da merkt man dann, da geht's jetzt auch nicht wirklich um die Story, was jetzt irgendwie am Ende passiert, sondern einfach nur, wie fühlst du dich? Wie möchtest du das jetzt hier beenden? So. In dem Fall, was mich ein bisschen mehr nicht unbedingt stört, so ein bisschen, also verwundert vielleicht, ist, dass ich überhaupt schon beim Ende bin, weil irgendwie hat mir das Spiel das nicht so richtig klar kommuniziert. Ich habe halt die Hauptquest weitergemacht und plötzlich war ich in so einem Strudel drin, wo ich nicht mehr rauskam und dann ging es halt gegen Ende und das ging dann noch. Ich wollte eigentlich schon aufhören zu spielen und irgendwas anderes machen und dann war ich aber da quasi, konnte nicht mehr speichern zu dem Punkt und dann musste ich erstmal noch lange weiterspielen und so und dann stand ich plötzlich schon vorm Boss und der hat mich dann vor vollendete Tatsachen gestellt und eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt das Spiel noch gar nicht beenden. Aus Versehen in den Endbosskampf gelaufen, wenn du so willst. Und jetzt hoffe ich, dass ich dann, wenn ich das True Ending dann gemacht habe, dann noch das Endgame weiterspielen kann. Weil eigentlich war ich noch gar nicht vorbei mit dem Spiel. Also, ne, wie gesagt, irgendwie 24 Stunden gespielt, jetzt Charakterlevel 31. Und ich habe jetzt mittlerweile schon auch gegen viele verschiedene Gegnertypen gekämpft, auch so Greifen und größere Bestien und diesen Löwen, Ziegen, was auch immer wieder heißt.
Chimäre?
Ja, ich glaube. Also generell gegen ein paar größere Viecher auch gekämpft, aber zum Beispiel in der offenen Welt, also innerhalb einer Quest schon mal gegen einen Drachen gekämpft, aber in der offenen Welt gibt es ja auch immer mal wieder Drachen. Und da habe ich mich noch nicht mal gewagt, gegen Drachen zu kämpfen. Und plötzlich stand ich dann aber vor dem Endboss. So, ja, der ja logischerweise ein Drache ist, weil das ist ja das Dragon's Dogma. Ja, und aber deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt eben noch weiterspielen kann, weil das Spiel hat mir schon Bock gemacht. Und ich habe auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu erkunden. Also die Welt ist ja echt groß, da oben im Norden.
Hast du
da
eine Checkliste oder so? Oder ist das alles dann, also wie behält man einen Überblick? Oder kann man überhaupt einen Überblick haben über das, was du...
Ja, also du hast ja die Map und wo du halt langgelaufen bist, siehst du, was da ist. Und sonst ist halt so grau, ne? Also so ein bisschen Zelda-mäßig, da ist das doch, glaube ich, auch so gewesen immer, ne? Du musst da einmal langgelaufen sein, um die Map da aufzudecken, sozusagen.
Ja, nur, dass bei Zelda halt in der Regel auch jetzt da keine Marker oder so aufploppen. Nur für so Hauptquests halt.
Ja, also so richtig viele Marker sind da auch nicht auf der Map. Außer halt mal so eine Reisestein oder so, wo du dann irgendwie Schnellreise hinmachen kannst. Davon gibt es ja aber auch nicht so wahnsinnig viel. Oder ich habe zumindest noch kaum welche gefunden.
Nee, ich glaube, das ist auch Tenor, dass es davon jetzt nicht viele gibt.
Ja. Genau, und sonst halt dein Questlog, ne, wo du ja auch noch irgendwelche offenen Nebenquests und so weiter hast, wobei um die Quests geht's mir gar nicht so. Ich will eigentlich hauptsächlich noch ein bisschen die Welt erkunden und irgendwie geile Monster finden und die irgendwie bekämpfen so. Und da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was offen. Finde es aber schon cool, weil jetzt war ich ja überall schon mal von den Kontinenten, wenn man es jetzt mal so nennen will. Es fängt ja an da in, also ganz am Anfang fängst du im Tutorial an in so einem Steinbruch und das ist da in der Nähe, wo es dann am Ende auch wieder hingeht, ganz im Süden der Map, bei diesen, wie auch immer man es ausspricht, Agamen Volcanic Island. Dann bist du ja aber erstmal oben im Norden da bei Vermund und bei der Hauptstadt und dann in der Mitte des Spiels geht es dann nach Batal, das ist so im Westen, das ist diese Wüstenregion und dann am Ende geht es dann eben in den Süden und ja, ich finde es geil, dass die ganzen Biome schon unterschiedlich sind. Du hast eher dieses ländliche oben im Norden, dann hast du irgendwie im Westen die Wüste und im Süden hast du dann diese, ja, wie so Island oder so. Diese, mhm. so ein bisschen.
Death Stranding.
Ja, genau, Death Stranding, so ein bisschen Volcanic Island Gedöns halt. Mhm. Ja, also die Welt gefällt mir da ganz gut und ich habe auch echt Spaß gehabt, in der Zwischenzeit so zu erkunden. Ja.
Und Leveln das, auch? Das also so. Kamst du auf deine Kosten, was so Rollenspielelemente angeht?
Ja. Ich bin jetzt gar nicht so der krasse Rollenspiel-Fanatiker, dass ich jetzt ständig irgendwelche Level-Ups brauche und hier meine Werte um 0,3 Points pushen. Nee,
das finde ich auch fies. Aber ist es da mit 0,5% und so und mit so Mini-Changes?
Gibt es schon, aber mehr dann über Ausrüstung, also andere Ausrüstung, die du kaufen kannst, Ausrüstungsverbesserungen und so weiter. Da gibt es dann mal ein paar Upgrades. Aber ich habe da jetzt wirklich kein Min-Maxing gemacht. Ich habe einfach immer geguckt, dass ich mir irgendwas kaufe und aufwerte, was ich jetzt halt gerade machen kann, was mir möglichst viel bringt, ohne jetzt dafür lange grinden zu müssen. Und damit kam ich auch gut durch. Und ich habe auch den Endboss besiegt, ne, mit meinem Level 31 Charakter da mit 24 Stunden Spielzeit und ja, gutem Equipment wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch nicht das Beste.
Ja.
Also der Schwierigkeitsgrad ist auch in Ordnung, was das betrifft.
Ja, cool.
Da muss man jetzt nicht super viel grinden oder so.
Und hast jetzt Bock auf den ersten Teil nochmal, oder?
Theoretisch schon. Andererseits bin ich ja auch so ein bisschen so ein Technikfanatiker. Und
ja, die wird das, glaube ich, nicht wirklich gefallen.
Ja, ich glaube, es sieht einfach ein bisschen zu hässlich aus irgendwie mittlerweile, wenn man dann den zweiten Teil hat. Dann spiele ich doch da lieber erstmal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, also ich habe mal geguckt bei How Long to Beat, wenn man nur die Story spielt, dann soll man so irgendwie um die 22 Stunden durch sein. Und ich bin ja jetzt auch erst bei 24 Stunden und bin quasi schon am Ende der Story. Also ich bin da doch, was das betrifft, dann doch wohl ein bisschen durchgerusht und habe da hauptsächlich die Hauptstory verfolgt, plus hier und da ein bisschen erkunden. Aber man kann da auch, glaube ich, 60 Stunden investieren in dieses Spiel. Das werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht tun, aber mal gucken, vielleicht spiele ich noch so 10 Stunden oder so und dann ist auch gut. Dann habe ich eine gute Zeit gehabt mit dem Spiel.
Aber
ich hatte ja auch Urlaub und konnte da die Zeit investieren. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen weniger.
Ja. Nee, ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall auch spielen. Ich habe also jeden Tag ein bisschen mehr Bock. Ich muss nur ein bisschen gucken. Also so solche Spiele wie Pepper Grinder oder so, die füllen halt schneller mal so eine Lücke. So, ich habe noch 20 Minuten, dreiviertel Stunde Zeit oder so. Dann spiele ich lieber sowas, als jetzt bei Dragon's Dogma nochmal reinzugucken. Ich merke aber schon, dass mich das juckt und ich hoffe, dass ich das anfange zu spielen, bevor noch ein anderer großer Titel, der mich interessiert, rauskommt. Also, ich sage irgendeiner. Weil
Sandland?
Stimmt, der kommt ja auch bald raus, ne?
Ja, stimmt.
Und das werde ich, glaube ich, auf jeden Fall spielen, muss ich sagen. Also es kann auch ein
Wobei
nicht so gutes Spiel sein, aber trotzdem werde ich das spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich prognostiziere, dass am Ende Dragon's Dogma 2 auf jeden Fall das bessere, durchdesigntere Spiel ist.
Ich mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt auch noch nicht, ich habe ja die Demo auch gespielt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber noch geredet haben, von Sandland.
Nee, ja, hast du gespielt? Nee, ja, hast du noch gar nicht erzählt. Ja, übrigens am 24. April kommt das schon wieder raus, cool. Sandland.
Ja, deswegen haben sie jetzt auch den Anime wahrscheinlich nochmal rausgehauen, damit das nochmal ein paar Leute zieht. Also ich habe die Demo gespielt und ja, es ist genauso wie du gesagt hast, man wird da halt reingeworfen. Leute, die Sandland kennen, wissen natürlich, wo sie da sind, nämlich vor dem Dorf der Dämonen. Aber und dass man da halt noch nicht rein kann, ich weiß nicht, ob man da jemals reinkommen wird. Aber ja,
das hoffe ich doch.
Also die Welt ist relativ leer schon. Es gibt zwar überall halt so Gegner und Monster und so. Und das Kämpfen hat dann auch einigermaßen so viel Spaß gemacht. Vor allem Spaß gemacht hat mir ja mit dem Motorrad durch die Wüste zu ballern, weil man da auch ein bisschen schneller unterwegs ist dann. Und ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn man wirklich weiter erkunden kann, weil ich habe wirklich die gesamte Map dann mal aufgedeckt und habe geschaut, wo kann man denn hier vielleicht irgendwo rüber oder so. Mhm. Aber das haben sie dir natürlich überall jetzt verbaut.
Ja, super. Man kommt irgendwo rüber.
Und ich bin halt noch super gespannt, weil das ist ja jetzt die Wüste, aber es gibt ja auch noch das Forestland. Also neben Sandland gibt es auch Forestland, ja, und vielleicht sogar noch andere, die sie damit reingebaut haben. Und
die ist im Manga gar nicht geben soll, wie ich gehört habe.
Forestland oder was?
Ja, also ich habe irgendwo gelesen, dass es im Manga wirklich nur Sandland ist und dass sie fürs Spiel sich Sachen noch dazu ausgedacht haben.
Ah, okay. Also es kommt drauf an, welchen Band man nimmt, glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Forestland Leute, da gibt es dann nämlich auch noch ein eigenes Königreich sozusagen. Ich dachte, dass die auch schon im Manga waren, aber halt nicht im ersten Band oder so. Piep, 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 piep. Moin, hier René aus der Postproduktion. Ich habe das gerade nochmal nachgecheckt. Ich hatte voll Unrecht. Und zwar gab es Forestland damals nicht. Es gab zwar so ein paar Charaktere, die so ähnlich aussahen wie die, die in Forestland leben, aber das wurde tatsächlich für das Videospiel und die Serie neu erdacht, noch von Akira Toriyama, bevor er von uns gegangen ist. Ruhe in Frieden. Und wenn ich jetzt zwischendurch also mal sage, ich glaube, das gehört aber eigentlich noch zum Manga dazu, dann spreche ich mit einem verwirrten Gehirn. Viel Spaß weiterhin.
Du hast die Serie auch schon angefangen, ne?
Ja, ich bin jetzt bei Folge 8 oder so. Ich finde sie super geil. Also ich habe wirklich eine Episode angemacht. Die gehen so 20, 25 Minuten und konnte da nicht aufhören. Also es war wirklich so ein... Also es ist natürlich viel Nostalgie für mich dabei, weil die allererste Banzai, die mir meine Oma damals mitgebracht hat, hatte halt Beelzebub vorne auf dem Cover. Mhm. Und deswegen bin ich halt auch so... Das fand ich damals geil. Das war der erste Manga, den ich so richtig gelesen habe. Und ich finde halt alle Charaktere cool und ich finde halt auch die Monster cool, die da drin sind. Klar, ich bin nicht so der Riesenfan von so einem Wüstensetting, aber sind die da drin ja auch nicht. Deswegen ist es halt so, die keiner hat auch wirklich Bock auf die Wüste. So.
Und er hat schon Bock auf Wüste, ja.
An sich ist es auch, also du hast da wirklich, weil das ist, kommt ja glaube ich aus den 90ern, du hast da inhaltlich sehr viel, was so früher aktuell war, auf jeden Fall noch so mit drin. Also dieses ganze Thema Atombombe und so. Was jetzt nicht ein reines 90er-Thema ist, aber da, also ne, in der Zeit nach dem Krieg wurde ja nach und nach sowas aufgearbeitet. Und du hast da halt den bösen General, der für den König arbeitet, und der König, der hat halt das gesamte Wasser für sich. Und dann gibt es eben noch die Leute aus Forestland, vor denen muss man sich auch noch schützen und so. Und dieser General war halt zum Beispiel dafür verantwortlich, dass Fehlinformationen durch die Welt getragen wurden, weshalb sich dann auf ein Volk gestürzt wurde, was dann mit so einer Riesenexplosion quasi ausgerottet wurde. Und wow, da kann man sich schon noch ein paar Parallelen zu der Echtwelt machen, ne? Da gibt es so ein Volk, das macht im Geheimen angeblich, schmiedet es Pläne, um alle zu unterjochen oder so. Wir müssen es unbedingt ausrotten. Mhm. Sowas hast du halt, und gleichzeitig eben auch das, was ich halt so gerne mag, diesen einen Herrscher, der alles für sich will und der künstlich Wasser verknappt für ein gesamtes Land, und dann eben dieses Rebellische, so die Leute wollen das nicht mehr, und dann gibt es eben so diese paar Leute, die sich zusammentun, um da jetzt mal wirklich was gegen zu machen, und Sheriff Rao eben als derjenige, das werde ich jetzt nicht mehr sagen, weil das wäre ein Spoiler, Sheriff Rao, der halt eben auch halt seine Beweggründe hat, warum er das auch einfach wichtig findet, da zu helfen.
Und meinst du, Toriyama hat damals gerade irgendwie Mad Max geguckt und dann Sandland gezeichnet?
Es ist ja meistens so, dass sowas gar nicht unbedingt einen doppelten Boden hat oder so, sondern es sind einfach immer so ganz einfache Connections, die da irgendwie passieren. Und das ist ja auch genau das Geile irgendwie, dass du eigentlich immer ganz gut nachverfolgen kannst. Ja. Okay, wovon war der gerade hier inspiriert und so. Ich meine, ich schätze mal, Mad Max war auch nicht der erste Film, der irgendwie in der Wüste gespielt hat, aber nee, dieses Ganze, du hast einen krassen Panzer in der Wüste und alle können irgendwie krass kämpfen. Und auch meine Lieblingscharaktere sind die Schwimmer. Es gibt halt Leute, die halt so mit Badehose und einer auch mit einem Cape, aber dann halt auch mit so Schwimmbrillen durch die Wüste laufen, weil sie halt eigentlich gerne schwimmen wollen, aber geht jetzt halt nicht mehr. Aber sie laufen trotzdem noch in diesen Klamotten rum. Und es ist halt so eine Bande an Kriminellen quasi, die dann aber auch am Ende eher so auf unserer Seite sind. Und wenn, als die dann das erstmal wieder schwimmen dürfen, boah, das ist ja besonders, ganz krass. Und also ich mag den Anime super gern. Er hat aber auch ein paar Dialoge, die schon ein bisschen flach sind, wo man so denkt, ja, okay, hätte man wahrscheinlich vor 30, 40 Jahren so bringen können. Jetzt wirkt das irgendwie schon ein bisschen cheesy, cringy, was auch immer. Aber mich hat es tatsächlich nicht gestört. Mir ist es nur aufgefallen. Also deswegen sage ich es einmal so, mir ist es aufgefallen. Aber mich hat es am Ende nicht so gestört. Und was mir auch noch besonders aufgefallen ist, ist eben der Stil. Weil es wirkt so, also es ist auf jeden Fall alles in 3D gemacht. Das ist kein handgezeichneter Anime, sondern das ist in irgendeiner Engine gemacht. Und vielleicht ist es sogar die gleiche Geschichte wie beim Spiel, weil das kommt schon sehr nah ran.
Das Spiel aber auch einfach geil aussieht, ne?
Also ja, genau. Und der Anime sieht halt so aus wie das Spiel, nur eben noch ein bisschen krasser.
Noch geiler.
Ja, und ja, und man merkt, dass es halt 3D ist, aber es sieht halt aus wie ein Anime und das ist halt auch völlig wild.
Meinst du, in der nächsten Generation PS6 oder so haben wir dann Grafik, die aussieht wie der Anime?
Wäre cool. Ich habe letztens den Film Elemental geguckt von auch bei Disney hier. Ich weiß nicht, ob es ein Pixar-Film ist. Der, also für mich sieht er aus wie letzte Generation Videospiele mittlerweile. Oh. Also ich finde, man sieht da eindeutig, dass das so eine Game Engine ist, die sie da benutzt haben. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber zumindest habe ich die ganze Zeit das Gefühl, Spiele sind schon an dieser Stelle. So, ich sehe hier die Textur, ich sehe hier, was ihr da gemacht habt. Klar gibt es dann einige Stellen, die besonders krass aussehen und aufwendiger aussehen, aber auch einige, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben das einfach in Engine abgespielt. Das ist hier einfach nur ein Ingame-Cutscene.
Wo du das gerade sagst, ein random Fact noch zu Dragon's Dogma. Und zwar, in Dragon's Dogma gibt es auch so Höhlen, in die man rein kann. Ne? Und da hast du ja auch so Licht an deinem Gürtel da, so eine Laterne. Und dann gibt es auch schöne Raytracing-Effekte. Und in diesen Höhlen kämpfst du dann auch gerne mal und so. Und Feuereffekte, generell Effekte sehen ja auch sehr geil aus bei Dragon's Dogma 2. Und manche Szenen in diesen Höhlen haben mich heftig an Deep Down erinnert. Kennst du noch geil. Deep Down?
Ja, das war für mich, ich habe immer gedacht, dass, also war das nicht auch ein Capcom-Spiel? Also ich habe immer gedacht, dass das eher so Dragon's Dogma-mäßig auch war, nur eben ein bisschen härter irgendwie.
Ja, genau, das war ja dieses, ich glaube, zur PS4-Enthüllung, so ein Mood-Trailer, animiert in-Engine-Ding, von Capcom, Deep Down, du gehst irgendwie, es war irgendwas mit Online und ja, du gehst aber irgendwie auch als Ritter in die Höhle und kämpfst gegen Drachen oder so. Und
ja, genau, das sind Drachen.
Dieser Trailer, wie das aussah, dieser vorgerenderte Trailer, so sieht teilweise dann Dragon's Dogma in guten Szenen dann in echt aus.
Jetzt krass, mittlerweile. Cool.
Also gefühlt, so hat mich so stark daran erinnert. Ja, ach sorry, wir waren da noch bei Sandland eigentlich.
Ja, genau, aber ich habe auch an sich soweit alles gesagt. Also ich werde das nochmal rausfinden, weil ich das natürlich auch nicht mehr so auf dem Schirm habe von früher. Wann jetzt Forestland dazu kam und so, weil das interessiert mich wirklich. Und ob sie dann quasi den Anime... Also es kann sein, dass sie die ersten 6 oder 5, 6 Folgen, dass das quasi das ist, was im Manga drin war. Und dass sie ab dann aber jetzt abweichen, weil von Sandland gab es ja halt keine, also nicht 1000 Bände oder so. Aber also es sind eher Short Stories gewesen sozusagen. Und da gab es dann halt so 8 verschiedene. Warte, ich gehe jetzt nochmal kurz zu Wikipedia. Sandland, Verfilmung? Ach so, okay. Ah, okay, da geht es um den Anime. Aber wenn ich jetzt mal schaue, genau, es gibt 8 Chapter. Gar nicht, 14 sogar. Und jetzt, wenn ich so gucke, wie die heißen, Phantom Lake, Tank Battle raus, Lucky Charm und Chapter 14, The River. Okay, also es scheint wirklich so zu sein, dass weil der The River, der kommt eher so am Ende der, oder nicht am Ende der ersten, ich weiß nicht, ist ja nur eine Staffel, aber der erste Handlungsstrang ist abgeschlossen und das scheint auch das zu sein, was beim Manga dann abgeschlossen ist mit mit Chapter 14. Also kann es sein, dass sie wirklich ab dem nächsten Handlungsstrang, der jetzt gerade für mich losgeht im Anime, dass sie da sich wirklich noch mehr Sachen ausgedacht haben. Und das ist natürlich jetzt sehr interessant. Und natürlich auch cool, dass dieses Franchise weiterlebt. Und jetzt hoffe ich halt wirklich, dass das Spiel geil wird. Oder zumindest so, dass ich damit Spaß habe oder Sandland-Fans damit Spaß haben. Denn ich bin voll drin gerade. Es macht mir richtig Spaß.
Oh, ich habe auch Bock. Ich freue mich auf die Vollversion und ich werde mir auch den Anime angucken. Also da kriege ich einfach auch ganz krasse Dragon Ball Vibes irgendwie, wenn ich das alles sehe.
Das erste Mal, wenn Beelzebub wirklich kämpft, es ist Dragon Ball. Es ist halt einfach Dragon Ball. Weil, also es ist halt wirklich noch, es gab ja irgendwann bei Dragon Ball diese Phasen, wo dann alle schon sowieso super krass waren und man hat schon alle einmal gesehen, dass sie zu irgendeinem Super Saiyajin oder so werden. Mhm. Und hier ist es aber eher noch so wie bei dem normalen Dragon Ball. Vielleicht ein bisschen Dragon Ball sättig, aber es ist, also ein paar Leute haben halt krasse Fähigkeiten, aber die meisten sind halt eigentlich eher grounded und normal. Und dann hast du halt so ein paar Dämonen, die krassen Scheiß können. Und die Schwimmer können auch lustige Sachen. Aber und dann kommen halt auch so Mutanten zwischendurch, die halt irgendwie von dem bösen General auf dich losgeschickt werden, wo ich direkt so in der Cell-Saga wieder drin war und dachte, ah, okay, das ist so wie das, voll geil, aber halt auch anders, weil nicht so eine große, sondern ein bisschen kleiner jetzt hier. Und also es macht schon sehr viel Bock und ich hab richtig Bock auf große, fette Kämpfe später noch. Mal schauen, ob da noch was rauskommt und was für Special Moves Beelzebub dann auch im Spiel haben wird. So, das sind auf jeden Fall Sachen, die mich sehr interessieren.
Den wird man dann ja auch ein bisschen aufleveln können und der kann ja, glaube ich, auch so Gott, wie heißt es denn bei Dragon Ball nochmal? Chi? Ki?
Ja, Chi ist es, glaube ich. Ja, bei ihm ist dann wahrscheinlich irgendwas so Fähigkeit der Darkness. Also er ist halt so Dunkelheitsdude, der sich auch nachts beim Mondlicht einmal auflädt und so ein Kram. Ah. Und ich meine, sein Vater ist ja Satan, glaube ich, ne? Und das ist halt auch so
Mr. Satan?
Also ich weiß nicht, ob er Satan heißt oder ob er noch einen anderen Namen hat, aber man sieht ihn halt im gesamten Anime nur einmal in der ersten Folge, den Vater, also vielleicht später nochmal, aber jetzt bisher, was ich gesehen habe, halt nur einmal. Und es ist halt wirklich so, hey, da ist so ein Sheriff, der will, dass wir dem König quasi einen auf den Sack hauen und so eine Quelle finden, die kann sein, dass die im Süden ist. Und dann sagt der Vater so, ja, ich habe alles mitgehört. Aber wenn du es schaffst und dann zurück bist, dann gibt es nur eine Stunde Videospiele am Tag. Okay, ja, alles klar. Also es ist richtig so, Vater, Sohn, und ja, eigentlich ist scheißegal, ja, mach das mal. Aber ich will nicht, dass du so viel zockst. Okay, nach der Sandland-Demo gibt es natürlich noch die Stellar Blade-Demo. Die haben wir beide, glaube ich, aber noch nicht gespielt, ne?
Nee, richtig, genau. Das habe ich mir als nächstes für meine Bucketlist noch aufgeschrieben hier. Hat Dennis Hiller ja auch letzte Woche uns schon von erzählt, dass das ein guter Spiel ist, das ich irgendwie gar nicht mehr so auf der Pfanne hatte. Ich hatte das irgendwie nach irgendwelchen Trailern, die jetzt schon ein bisschen länger her sind, als Bayonetta-Quatsch abgetan. Ja. Aber jetzt, wo ich so viel Gutes davon gehört und auch gesehen habe, insbesondere gesehen, muss ich sagen, und bitte jetzt nicht falsch verstehen, weil es liegt nicht an den übersexualisierten Frauendarstellungen, die dieses Spiel hat. Ich finde, das Spiel sieht aber wirklich einfach auf technischer Basis richtig nice aus. Also so richtig toll, grafisch toll, gut umgesetzt, schöne Effekte und das Gameplay sieht auch nach Spaß aus. Gar nicht nur so Bayonetta-mäßig, sondern auch so ein bisschen soulsig irgendwie. Wirkt nice.
Ich habe auch ein bisschen an Final Fantasy gedacht, so die Rollenspielelemente, so, also weil man halt auch so viele verschiedene Charaktere trifft und so.
Ja.
Und vor allem jetzt so Final Fantasy VII, wenn man so in den Slums ist, das sah fast schon so aus wie bei Stellar Blade oder andersrum. Stellar Blade sah fast schon so aus wie das, aber natürlich alles ein bisschen elaborierter und krasser. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, Final Fantasy VII Rebirth nicht zu spielen, weil ich habe mir so ein paar Let's Plays angeguckt und Ach, also ich kann einfach nicht zuhören, wenn die so reden, dieses super, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber dieses ganze Kawaii-Chibi-Zeug. also ich finde das prinzipiell cool, aber es ist mir alles ein bisschen zu, habe ich schon mal drüber geredet. Mm. Und bei Stellar Blade ist es ein bisschen rougher. Und ich glaube, deswegen wird Stellar Blade mein Final Fantasy VII Rebirth sein.
Das könnte natürlich sein. Ist auf jeden Fall natürlich hier ein saftiger Preis, der da dran steht, wieder mit 79,99 €. Also da werde ich jetzt, glaube ich, nicht direkt zuschlagen. Aber es gibt ja eine Demo, die werde ich mir definitiv holen. Da wieder lustiger Funfact, ich erwähne es immer wieder gerne, weil ich es irgendwie absurd finde. Demo kostet Geld. Okay, wie viel kostet sie? 5 €? Nee, 1 €? Nein, 25 Cent.
Ja.
Was?
Das, kann das sein,
das dass das irgendwelche, so komplett random.
Irgendwelche Fees sind, die man abdecken muss oder so? Keine Ahnung, dass die das halt... Oder,
ich hab keine Ahnung.
Nee, warte mal. War das nicht wegen,
irgendwas
wegen
mit Jugendschutz?
Alter? Ja, war das nicht so, weil nur Leute, die halt eine PayPal oder Visa oder was auch immer hier Karte da angegeben haben, können dann halt das Ding auch runterladen und 25 Cent macht halt jeder, der wirklich Interesse hat.
Das könnte sein, weil es halt ab 18 ist irgendwie und damit, weil die vielleicht haben die keine andere Möglichkeit, das irgendwie zu checken oder so. Ich weiß nicht.
Oder so. Vielleicht ist jede andere Möglichkeit teurer, als selber Geld zu bekommen.
auf jeden Fall. Also da macht Sony sich schön die Taschen voll mit unseren Sony. 25 Cent für die Stellar Blade Demo. Ach, Sony hat jetzt übrigens einen neuen CEO, ne? So ein Interim-CEO. Ich glaube, das ist.
Oha.
Warte mal, andersrum. PlayStation hat einen neuen Interim-CEO, weil Jim Ryan ist ja jetzt in Rente gegangen.
Ach so, und, stimmt, der ist schon so alt.
Der neue PlayStation-CEO ist, glaube ich, auch. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ist er auch Sony-CEO? Also er kommt auf jeden Fall von Sony und macht das jetzt interimsweise bis ein
Kam Jim Ryan nicht auch von Sony zu PlayStation? War der nicht auch? Nee, gar nicht. Der hat, glaube ich, schon super früh bei PlayStation angefangen und ist dann irgendwann zum CEO geworden.
Ja. Ah nee, okay. Der neue PlayStation-CEO ist auf jeden Fall nicht der Sony-CEO. Der Sony-CEO ist nämlich Genichiro Yoshida.
Ah, ja,
der neue PlayStation-Interim-CEO ist Hiroki Totoki.
Oh, Hiroki. Apropos, ich habe ein Spiel gespielt, was Hiroki heißt.
Wirklich?
Ja.
Krass, und was ist denn das für ein Spiel? Ist das von Sony?
Nee, das ist ein Spiel, was, glaube ich, schon seit 2017 auf der Switch auch ist. Und ich habe das schon so oft mir angeguckt und überlegt, ach, kaufe ich das mal? Aber ich habe es dann doch immer nicht gemacht, weil ich habe das halt nirgendwo gesehen. Und es ist aber ein relativ cooles Spiel. Es ist irgendwie ein Plattformer, aber irgendwie auch nicht, sondern man ist ein kleiner Helikoptermann, der auch gerne Pakete verschickt oder rum und hin und her transportiert. Und die Welten erinnern mich sehr an so Donkey Kong-Welten oder ja, einfach diese 2,5D super bunten Insel-Level oder Dschungel-Level und so. Und da muss man eigentlich nur so Sachen aufsammeln, ein paar Gegner kaputt hauen, ins Ziel kommen am Ende und die Level komplett durchforsten und explorieren und Geheimgänge finden und so weiter. Und das eben, während man die ganze Zeit fliegt und mit einer sehr coolen Steuerung, ohne Zeitdruck so richtig und sehr coole Charaktere, die da so rumlaufen. Die Story ist so ein bisschen, sehr, sehr flach so. Aber generell, wenn jemand Bock hat auf ein schönes Spiel zwischendurch, dann kann ich Hiroki, genauso wie Pepper Grinder, so im ähnlichen Stile, so zwei Side-Scrolling-Dinger, die man irgendwie ganz gut wegziehen kann, mit der Ausnahme, dass Pepper Grinder ein bisschen schwieriger ist, kann ich das beides gut empfehlen. Und das hat mir echt viel Spaß gemacht, dass ich das nicht schon früher mal gekauft habe. Also da habe ich mich schon fast geärgert, weil ich habe das wirklich schon super lange gesehen und auch immer mal wieder auf Wishlisten gehabt, weil ich es halt einfach schön fand.
Jo. Wo gibt's das überall so?
Das weiß ich gar nicht. Ich kenn's nur von der Switch, aber kann auch sein, dass es das auf PS4 gibt. Hiroki Video Game. Ich schau mal. Ach so, weißt du was? Das heißt nicht Hiroki, sondern Heroki. Dann passt es doch nicht so ganz.
Ach, mit E.
Ja, genau. So wie Hero.
Ah.
Okay, ich schaue jetzt mal gerade, wo das überall rausgekommen ist. Oh, am 2. Juli 2015 kam das schon als allererstes raus. Und es scheint eigentlich ein Handyspiel zu sein. Es kam nicht für iOS und tvOS raus und Nintendo Switch.
What the fuck ist denn tvOS? Für Apple TV oder was?
Ja, ja, genau. Aber krass, weil ich finde, dafür ist es halt echt gut. Also ich hätte das jetzt nicht als kleines Spiel fürs Handy oder so gedacht. Auf der Switch ist es natürlich super zu Hause. Aber es hat auch diesen...
Ach, der Helikoptermann hier, ein Held in den Himmeln.
Ja, genau.
Heroki TM. Ja, ich sehe es gerade auf dem iPhone. Kostet 5,99 Euro am iPhone.
Und du hast halt ähnlich wie bei Super Mario World 2 Yoshi's Island diese Fähigkeit, so ein irgendwas vom Boden aufzuheben und das dann ähnlich wie dieses Ei so wegzuschießen, weißt du?
Ja, ja, geil.
Das ist halt auch ganz cool. Und du kannst halt aber steuern. Du musst halt nicht so abwarten. Bei Yoshi's Island ist es ja so, das geht dann irgendwie einmal hoch, einmal runter und du musst dann den richtigen Moment abpassen.
Hä, sieht ja voll gut aus.
Ja, es macht auch echt Spaß. Also es ist halt aber ruhig und entspannt und
es hat nur drei Bewertungen.
Das checke ich nicht. Und aber auch der Bösewicht, gegen den man kämpft, sieht auch mega cool aus. So. Und anscheinend gibt es später auch noch mehrere Waffen, die ich jetzt noch nicht habe, so irgendwie ein Boomerang oder sowas. Aber ich muss schon sagen, das ist echt, das hätte ich damals schon kaufen sollen.
René, du kennst das ja, ne? Da wir jetzt gerade festgestellt haben, dass es ein Mobile-Game ist.
Okay.
Du als Playstore-Princess, wie viele Sterne würdest du Iroki geben?
4 von 5.
4 von 5.
Bis jetzt. 5 von 5 wäre es, wenn die Story noch ein bisschen elaborierter wäre und halt so wie sowas wie Menüführung und auch vielleicht Soundtracks, noch so ein bisschen alles, ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen größer gedacht wäre. Aber jetzt mit dem Wissen, dass es eigentlich fürs iPhone rausgekommen ist, not bad, not bad. Hm.
Ja, also eine 4-Sterne-Wertung gibt es nicht. Wie gesagt, es gibt nur 3 Bewertungen, die haben alle 5 von 5 Sternen und nur einer davon hat was geschrieben. Und das ist der gute Tomak vor 4 Jahren, hat geschrieben Perle, 5 von 5 Sterne. Dass ja, sowas noch im App Store zu finden ist. Tolle Grafik, super Gameplay, sehr gute Steuerung, keine In-App-Käufe oder Werbeeinblendungen. Ist sein Geld wert.
Geil, ist doch super.
Ja, klingt gut. Vielleicht kaufe ich mir das mal.
Ja, mach das mal. Also ich würde mich interessieren, wie sich das auf dem iPhone spielt. Vor allem hast du jetzt einen relativ großen Screen.
Ja, hat es auch Raytracing auf dem iPhone?
Vielleicht hat es, das kann ich mir vorstellen, dass du da Gyro-Steuerung oder so hast, was ich aber ein Gyros. Bisschen doof fände.
Ja.
Gyros, ja, der Groß-Gyros.
Lecker. Ja, genau, ja. Ach, ja. Ich freue mich auf Monster Hunter, wie heißt es, Wilds?
Ja, ich glaube ja, Monster Hunter Wilds, ja.
Habe ich heute gelesen, dass Capcom so große Stücke auf Monster Hunter Wilds hält, weil das so deren krassestes Game werden sollte, dass selbst wenn GTA verschoben wird auf irgendwie das gleiche Datum oder so, sie würden es nicht verschieben deswegen, weil sie so confident sind, dass das
Hast
ein Banger wird.
Hast du von der GTA Preispolitik was mitbekommen?
Nee.
Es soll wohl, also ne, Spekulation und Sachen aus dem Internet, aber anscheinend ist da was dran. 100 Euro Base Game und dann soll es quasi so eine Art Seasons geben oder Erweiterung. Und wenn man wirklich jeden Story-Part oder so spielen will, also oder episodial, dann landet man am Ende mit dem Base Game bei ungefähr 260 Euro. Dann ist die Frage, wenn sie dafür keine Microtransactions drin haben, finde ich es okay. Wenn dass der Preis ist plus die ganzen Microtransactions, wäre ich schon wieder ein bisschen skeptisch, ob ich das gut finde. Aber wie gesagt, es ist nicht bestätigt, es ist nur ein...
Ja, da ist dann auch die Frage, wie das genau gemeint ist, weil zum Beispiel in GTA Online gibt es ja auch so Stories, in Anführungszeichen, die aber jetzt ja nichts mit dem eigentlichen Singleplayer zu tun haben. Also ja, vielleicht geht es ja auch um sowas, keine Ahnung. Aber also generell 100 Euro für das Base Game, wenn ich dann auch die normale Singleplayer-Story da komplett spielen kann, würde ich sagen, yo, gib ihm, ist halt GTA, würde jeder bezahlen, so, keine Frage.
Ja, ja. Und ja, ich bin ja sowieso der Meinung, dass Videospiele, vor allem wenn sie einfach unfassbar teuer in der Entwicklung sind, wenn wir jetzt schon zu günstig sind, und wir dafür aber mit Microtransactions leben müssen. Ich meine, klar, man kann drüber hinwegsehen und dann sollen die Leute, die Kohle haben und die Whales und so, das mitfinanzieren und am Ende können wir dann Spiele trotzdem noch für 69 oder 79 Euro kaufen. Aber prinzipiell, also ich habe wirklich kein Problem damit, wenn man sagt, Videospiele sind teurer oder wenn man sagt, hey, wir bringen die Sachen episodial raus, sodass sich jeder irgendwie immer mal wieder was leisten kann. Oder man macht die Spiele einfach insgesamt kürzer, sodass sie, also wenn es denn einfach nur die Länge ist, aber ganz oft habe ich das Gefühl, dass ein Spiel nicht unbedingt 30 Stunden lang sein muss, wenn man dadurch irgendwie den Preis ein bisschen runterkriegt oder so, oder das Projekt ein bisschen kleiner kriegt. Keine Ahnung, aber es sind halt auch nur so Ideen von jemandem, der sehr simpel denkt, was das angeht.
Ja, da bin ich aber bei dir. Also da kommen natürlich verschiedene Sachen zusammen. Zum einen, weil wir jetzt natürlich erwachsen sind und genug Geld haben, um uns Spiele leisten zu können. Und dann ist es jetzt nicht mehr so wichtig, dass wir aus jedem Euro da 100 Stunden rausspielen. Und zum anderen auf der anderen Seite natürlich auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, um in jedes Spiel 100 Stunden zu stecken.
Das stimmt.
Deswegen wäre ich dann auch da gewillt, dann doch etwas kürzere Spiele, wenn sie denn dafür poliert sind, zu nehmen.
Das stimmt wohl. Die Entwicklungszeit nicht so sehr in super lange Storys packen, wo irgendwie hier noch eine Mission und dann noch eine Mission und hier Backtracking oder so.
Ja, und vor allem keine gigantomanischen Open Worlds, wo du alles ablaufen musst und allein das kostet Geld.
Ja. Was ja bei GTA aber wieder was anderes ist, ne? Die wollen ja eigentlich wahrscheinlich auch wieder eine neue Messlatte raushauen. Keine Ahnung, es ist total schwierig.
Ich bin super gespannt auf GTA, aber wir sind ja uns ja alle einig, wir werden so oder so kaufen und spielen und da führt ja kein Weg.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, wofür ich mir frei nehmen würde. Ich will wissen, wie viele Leute sich frei nehmen dafür auf der gesamten Welt. Alle. Funktioniert dann plötzlich die Society nicht mehr, weil alle zu Hause am Controller hängen?
Ja. So läuft das.
Na gut. So, Dome, jetzt haben wir doch schon wieder über eine Stunde gequatscht.
Ja, schön. Es sollte
eigentlich eine kurze Runde werden heute, weil wir beide schon so müde sind und es so spät ist.
Ja, und vor allem, weil es auch keine News gab, so richtig.
Ja, richtig. Woche, ne? Ja. Aber ja, mein Gefasel kann man ja nicht abschalten manchmal.
Ja, doch jetzt, wenn man diesen Podcast beendet, dann kann man uns beide abschalten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht diese Woche. Mal gucken, ob wir nächste Woche wieder ein paar mehr News haben. Ansonsten erzählen wir uns und euch wieder einen Schwank aus unserem Videospielleben.
Ja,
René, vielen Dank. Euch, wenn ihr noch Hoffnung, Wünsche, Fragen, Anmerkungen oder sonstige Sorgen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@pixelbook.de oder schreibt uns auf Instagram und auf Threads. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Exakt. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.
Das war dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelbooksafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast@pixelbook.de.